Ja, auch von meiner Stelle nochmal ganz fettes Dankeschön für die tollen Lieder, für die tolle Interpretation. Es hat wieder viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und uns auch schon ja so ein bisschen Gott näher zu bringen. Das fand ich sehr toll. Vielen Dank. Ja, die Kerstin hat ja eben schon unsere Geburtstagskinder vorgestellt und auch Gratulationswünsche und einen Segensvers gesprochen. Eins hat sie aber vergessen, ein Geburtstagskind. Und im Gegensatz zu den beiden Geburtstagskindern, die leider heute gar nicht hier sein können, ist dieses vergessene Geburtstagskind mitten unter uns. Jetzt fragt euch bestimmt, wer ist denn das? Es ist eine betagte, alte Dame, die ungefähr 1990 Jahre alt geworden ist heute. Und diese betagte alte Dame ist die Gemeinde. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Gemeinde und damit herzlichen Glückwunsch an uns alle. Denn die Gemeinde, das sind wir. Und diesen Geburtstag dieser betagten Dame, diesen Geburtstag, diesen ersten Tag, den können wir in der Bibel nachlesen. Und zwar, der Autor ist Lukas, das ist der mit dem Lukas-Evangelium. Und Lukas hat bekanntlich ja zwei sehr bedeutende Bücher der Bibel geschrieben, des Neuen Testamentes. Einmal das nach ihm benannte Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist genau das Buch im Neuen Testament, was die Geburt und die weitere Entwicklung der christlichen Gemeinde beschreibt. Und diese Geburt, da ging es richtig ab. Das war ein richtiger Knaller. Die Urgeburtstagsparty wurde in Jerusalem gefeiert. Es waren jede Menge Leute aus der gesamten damaligen Welt dagegen anwesend und natürlich auch Jesu Freundeskreis. Es war eine Party, in der am Mittelpunkt der Lob Gottes stand und Gott selber hat mitgefeiert. Es war eine super Stimmung. Alle Menschen, die damals da waren, haben sich verstanden, obwohl es riesige Sprachbarrieren gegeben hat. Und die Freude und dieses Feiern, das war so exzessiv, dass Leute, die dabei gestanden haben, gedacht haben, hey, die haben so richtig eingetankt, die waren richtig besoffen. In der Bibel liest sich das, was ich so mit meinen etwas freien Worten beschrieben habe, folgendermaßen. Und ich lese aus der Guten Nachrichtübersetzung im heutigen Deutsch, die Apostelgeschichte, 2. Kapitel und da die Verse 1 bis 13. Überschrieben ist dieser Abschnitt in meiner Bibel mit "Der Geist Gottes kommt". Am jüdischen Pfingstfest waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder, wie es ihm der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren bestürzt, denn jeder hörte die versammelten Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, die sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Unter uns sind Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, dem libyschen Cyrene und aus Rom, aus Kreta und Arabien, Menschen jüdischer Herkunft und solche, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben. Und trotzdem hört jeder sie in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt Und verwirrt fragten sie einander, was das bedeute. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch alle betrunken. Die versammelte Gemeinschaft ist richtig gut drauf. Und gute Stimmung, gute Atmosphäre steckt an. Und das können wir dann auch weiterlesen in Apostelgeschichte, wenn wir dann springen auf den 41. Vers im zweiten Kapitel. Da lässt das Ergebnis nicht lange auf sich warten. Und nachdem Petrus eine sehr, sehr beeindruckende Predigt gehalten hat, heißt es dann, viele nahmen seine Worte zu Herzen und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen führte der Herr an diesem Tag der Gemeinde zu. Es gab eine Massentaufe von 3000 Menschen und es wurde die erste christliche Gemeinde gegründet. Das erste christliche Gemeindegründungsfest war eigentlich ein jüdisches Fest. Das Fest, was damals in Jerusalem gefeiert wurde, und das berichtet uns Lukas auch sehr ehrlich und sehr offen, war das jüdische Wochenfest, was 50 Tage nach Pessach, nach dem Pessachfest gefeiert wurde. Es war das Tag des Wochenfestes Shavuot, was im Judentum am Ende der Weizenernte als Fest des Dankes und der Freude ausgesprochen bunt und fröhlich gefeiert wurde. Es war ein Fest, was nicht nur gläubige Juden gefeiert haben, sondern der gesamte Hausstand eines jüdischen Hauses. Das heißt, beteiligt waren Freunde, waren Gäste, aber auch so zum Beispiel die Sklaven. Also alle wurden mitgenommen zu diesem sehr fröhlichen, sehr bunten Fest. Die Straßen wurden geschmückt und bis heute gibt es Blumengirlanden, die gespannt werden über die Straßen und man isst süße Speisen, ist auch ein sehr leckeres Fest, süße Milchspeisen, was so ein bisschen daran erinnert, an dieses Land von Milch und Honig, was Gott dereinst Mose versprochen hat. Während dieses Wochenfest 50 Tage nach Pessach gefeiert wurde, bedeutet das aber gleichzeitig auch, dass Pfingsten 50 Tage nach Ostern, denn das ist das gleiche im Grunde, gleiche Zeitpunkt, gefeiert wird. 50 heißt im Griechischen Pentakoste und da klingt dieser Begriff Pfingsten an. Pfingsten ist eigentlich kein theologischer Begriff, sondern ein Zahlenbegriff, wo diese Zeit, diese Tage der 50 drin verborgen sind. Ich habe eingangs gesagt, wir feiern heute Geburtstag. Geburtstag der Muttergemeinde. Die Gründung dieser ersten christlichen Gemeinde, und das können wir wirklich gut nachvollziehen, wenn wir diese Zeilen aus der Apostelgeschichte lesen, war ein wirklich tolles, ein beeindruckendes, beeindruckliches Ereignis. Und es blieb nicht bei dieser einen Gemeinde, bei diesen 3000 Menschen, die sich haben taufen lassen. Aus diesen 3000 Menschen, aus dieser kleinen ersten jüdischen Gemeinde in Jerusalem, wurde eine weltumspannende Bewegung. Die Muttergemeinde hat viele, viele Kinder. Und wir hier in Bergisch Gladbach-Hand sind eines davon. Das Christentum ist bis heute weltweit die größte Weltreligion. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen, aber um mal eine Idee zu kriegen, aus den 3000 Menschen sind 2,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt geworden. Wenn wir diese Sprachvielfalt, die hier in der Apostelgeschichte geschildert wird und die die damalige Welt umfasst, und das ist im Grunde nur der Nahe Osten, der hier benannt wird, wenn wir die jetzt weiterführen würden, in welchen Sprachen heute der christliche Glaube verkündet wird, dann würden wir gar nicht genug Zeit haben in diesem Gottesdienst, um all diese Länder und Sprachen aufzuzählen. Und wenn man darauf schaut und dann nochmal auf diese 3000 Gläubigen, die da getauft wurden, dann packt einem schon ein bisschen Wehmut, wenn man sich jetzt umguckt und auch sieht, wieso dieses Christentum in unserem Land ja doch auch gefühlt auf so einem absteigenden Ast ist. Packt uns da Wehmut? War früher alles besser? Fragezeichen. Wenn wir genau hinschauen, dann muss man sagen, eher nicht. Die frühen christlichen Gemeinden waren voller Probleme. Und zwar sowohl voller innerer Probleme, standen aber auch von außen immer unter massivem Druck. Und das Interessante ist, dass die Bibel und gerade das Neue Testament und hier die Briefe überhaupt keinen Hehl daraus machen. Ich finde das unglaublich beeindruckend, wie transparent die Bibel auch über die innergemeindlichen Probleme immer wieder spricht. Viele, viele Briefe des Paulus nachher, der so einer der Väter der Gemeinden ist, unglaublich viele Gemeinden gegründet hat auf seinen Missionsreisen, wie transparent und ehrlich da über Streit, über Zwistigkeiten, über theologische Verunsicherung gesprochen wird. Das macht für mich die Bibel extrem glaubhaft, weil sie einfach so ehrlich ist. Es ist ein ewiges Auf und Ab, was uns da begegnet. Es gibt Wunder, die uns staunen lassen, auf der anderen Seite Verfolgungen und sogar Hinrichtungen. Und wenn wir das lesen, und das finde ich eigentlich mutmachend, dann müssen wir eigentlich im Fazit sagen, die Gemeindebewegung ist zwar enorm nachhaltig und erfolgreich gewesen, aber die Gemeinde ist in Schwachheit stark. Und das zieht sich durch die gesamte Geschichte auch der Kirchen durch. Die Gemeinde Jesu hat trotz aller Unterschiedlichkeiten und Unterschiede ein gemeinsames Merkmal und da macht die Bibel überhaupt gar keinen Hehl draus. Sie ist zu 100% abhängig von Gott. Gemeinde funktioniert nur in 100%iger Abhängigkeit von Gott und in diesem Fall vom Heiligen Geist. Und diese Abhängigkeit, diese extreme Abhängigkeit von Gott, verdeutlichen immer wieder auch Aussagen Jesu, der das schon sehr deutlich macht. Und es gibt ein Bild, das wir alle kennen, was Jesus zum Beispiel im Johannesevangelium verwendet. Es ist das Bild vom Weinstock und der Rebe. Ich zitiere hier aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, also ihr Reben sind wir. Wer in mir lebt, so wie ich in ihm, der wird reiche Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Und diese enge, symbiotische Beziehung, dieser symbiotische Glaube, wird nur wenige Zeilen später als Geschenk geschildert, ein Geschenk, das einen Raum eröffnet zu einem Leben als Beschenkte. Da sagt in Johannes 15, Vers 16 Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, es soll Frucht sein, die Bestand hat. Was ihr vom Vater unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Dieser Gott, der für die Jünger noch in Jesus in irgendeiner Form noch greifbar war, dieser Gott ist für uns heute kaum greifbar. Er wirkt im Heiligen Geist. Und das macht das oft so schwierig, auch im Glaubensleben, weil dieses Wesen Gottes in der Person des Heiligen Geistes manchmal so wenig präsent, so wenig greifbar ist. Die Bibel und gerade die hebräische Bibel verwendet für diesen Geist Gottes, der auch schon im Alten Testament immer wieder wirkt, das Wort Ruach. Ruach heißt übersetzt Hauch, Atem, Wind, aber auch Sturm. Und den Sturm, das haben wir die letzten Tage auch gemerkt, wo es recht windig war hier, diesen Sturm können wir natürlich schon sehr gut merken. Aber Atem und Hauch ist kaum wahrnehmbar für uns. Und dennoch ist das der Weg, den Gott gewählt hat, sich uns zu offenbaren, hier und heute. Und wieder frage ich mich und uns, wenn dieser Hauch Gottes, dieses kaum wahrnehmbare Lüftchen, der Treibstoff für die Gemeinde sein soll, wie kann das gehen? Und diese Frage stelle ich nicht nur und stellen wir uns vielleicht nicht nur heute, sondern auch diese Frage wird schon im Neuen Testament bewegt. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus sich mit einem gläubigen Juden trifft und sie über den Glauben debattieren. Der junge Mann heißt Nikodemus, ist ein sehr vorbildlicher, gottesfürchtiger Jude. Und er fragt genau das, weil er das nicht versteht. Und Jesus sagt ihm, der Wind, dieser Ruach, dieser Atem Gottes, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch bei denen, die vom Geist geboren werden. Johannes 3, Vers 8. Und dennoch, im Heiligen Geist lebt und wirkt Gottes ganze souveräne, kreative Persönlichkeit. Jesus kündigt ihn als seinen Stellvertreter an, können das in Johannes 6, Vers 7 lesen. Und somit ist der Heilige Geist bis heute die Persönlichkeitsseite, der Anteil Gottes, der für uns Menschen erfahrbar ist. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass es sich hier nicht um irgendeine spirituelle Energie handelt, die man sich durch Übungen oder Kurse aneignen könnte, um darüber nach Belieben zu verfügen. Gott lässt nicht über sich verfügen. Ich komme zum Schluss. Gott, der im Pfingstfest ja seinen Geist ausgießt über die Menschen und über die erste Gemeinde, dieser Gott ist kein laues Lüftchen. Er ist auch kein tödlicher, zerstörender Sturm, sondern er ist ein kraftvoller, erfrischender, lebensspendender Wind. Was bedeutet das konkret für Menschen, die sich auf eine Beziehung mit diesem souveränen, kreativen Gott einlassen? Paulus schildert das im Römerbrief folgendermaßen. Ich lese die zwei Verse 14 und 15 aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Ihr müsst euch also nicht mehr vor Gott fürchten. Er hat euch seinen Geist gegeben und das zeigt euch, dass ihr nicht seine Sklaven, sondern seine Kinder seid. Diese Gotteskinder sind Christen und der Ort, an dem sich diese Gotteskraft entfaltet, ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Ort für Eingeweihte, die einer exklusiven Geheimlehre folgen. Mit Pfingsten wird der Glaube und damit die Befreiung aus Ängsten und Zwängen ein Geschenk für jeden Menschen, der sich nach Gottes Liebe sehnt. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet lesen, was diesen Heiligen Geist nochmal auf eine ganz und die Wirkung des Geistes eine ganz besondere Weise zum Ausdruck bringt. Ihr könnt gerne die Augen schließen und in Gedanken mitbeten. Ruach, Heiliger Geist, göttlicher Atem, sanfter Wind, Feuer und Sturm. Lass dein sanftes Säuseln in diese Zeit hineinwehen, dass unser Herz ruhig werde, dass wir deine Kraft und Lebendigkeit spüren. Dass wir neuen Mut schöpfen und Chancen sehen, wo andere Grenzen wahrnehmen. Dass wir unseren Mund auftun, wo andere schweigen. Dass wir erkennen, was wahr ist und uns dafür einsetzen. Dass wir deine frohmachende Botschaft verkünden, wo andere Untergang predigen. Herr, schenke uns deinen Geist, hauch uns an mit deinem heiligen Atem, erfülle uns mit deiner Kraft. Amen.